Es ist auch Überlebensstrategie, finde ich. So. Also Humor ist mir extrem wichtig, wie du sagst, schwarzer Humor. Und ich finde, das muss aber immer irgendwie charmant sein. Mhm. Also Kritik ist mir auch ganz was Wichtiges, auch Selbstkritik, aber nicht zerstörerisch, weil das die Grundlage für Entwicklung ist, auch in der Gesellschaft. Aber diese Faust ins Auge, die mag ich nicht, also nicht bei anderen und auch nicht bei mir. Da habe ich das Gefühl, dass Protest halt oft schon so abschreckend ist, weil ich empfinde auch viele Lieder durchaus als Protestlieder, aber einfach liebevoll und versöhnlich und mit dieser Einladung vielleicht einfach ins Boot zu kommen und eine andere Perspektive einzunehmen. Das erhoffe ich mir halt auch. Sehr schön. Ja, also ich finde, es ist sehr utopisch. Für mich fühlt es sich echt utopisch an, weil ich nicht mehr so ganz dran geglaubt habe eigentlich.
Ja.
Und dann ist es doch passiert.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du schon vor Jahren damit angefangen hast eigentlich.
Ja, die Frage ist immer, was ist der Anfang von einem Album, oder?
Das musst du mir erklären.
Das Geborenwerden, würde ich sagen. Nein. Also es gab das Album, jetzt in dieser Version gibt es noch, also mit ein paar Tracks, die jetzt doch dazugekommen sind, ist es wirklich nur dieses geworden, was es jetzt in den letzten 2 Jahren geworden ist. Mhm. Aber eben, also musikalisch habe ich begonnen eigentlich mit einem Klavierklassik-EP-Studium. War da immer schon so der bunte Hund. Also ich bin ein bisschen ein ausschweifiger Mensch in meinem Denken.
Du musst nicht immer
aber du hol mich immer wieder zurück,
ich wenn versuch's.
Du das Gefühl hast, dass es schwierig wird. Genau, ich habe Klavierklassik studiert, war dort immer so der bunte Hund, der halt auch komponiert, aber das viel zu tonal und irgendwie mit Jazz-Elementen und was ja irgendwie gar nicht geht. Und habe auch einen Skandal geliefert bei meiner Diplomprüfung.
Okay.
Weil ich als Zusatzgeschenk, also ich habe natürlich die gesamte Diplomprüfung gespielt, wie sich es gehört, mit Liszt, Etüde und Pipapo, und habe dann eine eigene Etüde komponiert, auch noch so quasi, ich schenke euch auch noch ein Stück, weil ich möchte auch zeigen, was ich selber mache. Und das war dann ein Riesenskandal, weil die Hälfte eben gemeint hat, sowas darf man nicht mehr komponieren, ihm damals noch, oh ja, das war schon das 21. Jahrhundert. Ja. Genau. Und dann habe ich mir eher den Traum, dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es doch einmal, die Aufnahmeprüfung, nachdem ich das Klassikstudium fertig hatte, ich probiere noch die Aufnahmeprüfung am IPOP an der MDW und habe dann Jazzklavier doch noch geschafft. Weil ich hatte da nie Unterricht, aber es hat mich halt immer schon sehr fasziniert, eher so die Pop-Jazz-Geschichte. Habe dort dann das Studium aber nur zu 3/4 gemacht, weil ich dann das Gefühl gehabt habe, irgendwie die letzte Edge vom Bebop, die holt mich einfach nicht mehr ab und die will ich nimmer. Hab dann eben eine Folkband gegründet, um mein Klaviertrio hinter mir zu lassen mit diesen ganzen Scales und alles, weil ich irgendwie Abstand gebraucht habe, habe dort Gitarre gespielt. Und ebenso wie die meisten, glaube ich, habe ich angefangen, Songs zu schreiben auf Englisch, um mich hinter der Sprache ein bisschen sicher zu fühlen, hinter der Fremdsprache.
Was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, oder?
Voll.
Oder warst du so gut in Englisch, dass du
Nein, ich glaube, dass die nach 2010 Geborenen viel besser sind in Englisch als wir, oder?
Ganz sicher.
Ja. Aber einfach so diese Sicherheit, es klingt nicht blöd, weil ich es selber nicht verstehe. Ja. Und es war halt ein guter Abstand vom Klavier und das war so eine totale Freundschaftsband, also es waren alles Freunde, die nicht von der Uni gekommen sind, sondern einfach mal ein paar Instrumente gespielt haben. Einer meiner besten Freunde, der hat überhaupt nie ein Instrument gespielt. Ich habe gesagt, hey, komm, ich bringe dir Bassgitarre bei. Wir müssen nicht viel können. Und das war dann wirklich eine total schöne Zeit.
Aber das war so bewusst Abstand gewinnen vom Studium.
Genau.
Von diesen
auch vom Klavierspielen, weil ich damals schon in einer Musikschule unterrichtet habe und mein Hauptfach war ja Klavier.
Ja.
Ich habe im ersten Studiengang elementares Musizieren studiert als Schwerpunkt und dann beim Jazzklavier habe ich dann Schwerpunkt Gitarre gemacht. Und eben irgendwie ich hatte auch einen sehr guten Freund, der hatte so eben eine Folk-Rock, Indie-Rock, so eine neue deutsche Welle-Band, der hat einfach auch keine Ausbildung und hat so cool deutsche Texte immer schon damals geschrieben. Und ich habe mir dann immer gedacht, boah, der hat so einen unbekümmerten Zugang, der macht sich keine harmonischen Gedanken. Und auf der Uni hat man immer diese Kompositionsaufträge und Stilkopien und so pipapo.
Und da bin ich... Du warst auf eine Art zu verkopft schon bei dem Thema Klavier.
Ja. Und dann über die Gitarre mit ein paar Akkorden bin ich sehr stark zum intuitiven Schreiben gekommen, was immer noch so mein Ding ist, wo ich das Gefühl habe, Songs sind entweder da oder sie sind nicht da. Und da habe ich dann nach ein paar Jahren begonnen, doch die eine oder andere deutsche Nummer zu schreiben, die wir dann einfach ins Programm mit reingenommen haben. Und das war so ein bisschen der Anfang.
Wie hieß diese Band damals?
Die hieß The Fallow Year.
Ja. Yeah.
Also da gibt es keine Tonträger, da gibt es nur zwei Videos auf YouTube.
Findet man die auch?
Ja, genau. Also ja. Ein Live-Set.
Und irgendwo MP3s auf deinem Rechner.
Genau, ganz viele Voice-Memos und ganz viele Recordings aus der Garage, in der wir eingemietet waren.
Aber das könnte es ja irgendwie auf Soundcloud oder so mal stellen, oder? Und
vielleicht mit 90 dann, wenn es dann noch Soundcloud gibt.
Oder hört man sowas dann gar nicht mehr gern?
Oh, na voll, so? Voll. Also ich finde es urschön, dass es diese zwei Videos auch gibt. Ja, ja. Also einer war bei so einer Hausabrissparty, haben wir auf einem kaputten Dachboden gespielt. Und umso größer, also ich mag grundsätzlich meine Musik, umso größer der Abstand ist. Ich habe jetzt vor einiger Zeit auch die Jazz-Trio-Sachen mir angehört, aus der Uni-Zeit, wo ich mir gedacht habe, das würde ich nie rausgeben.
Ja.
Wo ich dann so zwei, drei Nummern habe, wo ich mir denke, boah, das ist urschade, die könnte man veröffentlichen.
Vielleicht können wir...
Das ist auch der Weg weg vom Perfektionismus, würde ich sagen.
Ja. Jetzt sind wir ja irgendwie in dein Studium reingesprungen und was danach passiert ist. Aber hast du durch das Klavierspielen und vielleicht auch durch dieses verkopfte Klavierspielen oder studierte Klavierspielen erst dann begonnen, Gitarre zu spielen? Oder hast du davor schon Gitarre gespielt?
Nein, ich habe definitiv eigentlich Gitarre... Ich habe begonnen, drei Akkorde zu lernen für unseren letzten Schultag damals. Mhm. Weil wir nie mehr Schule spielen wollten. Ich bin ins Musikgymnasium Wien gegangen und wir wollten dann durchs Schulhaus laufen und überall halt nie mehr Schule grölen und da hat keiner Gitarre gespielt in meiner Klasse. Dann habe ich halt drei Akkorde gelernt.
Musikschule, keiner spielt Gitarre?
Nein, es war ein Musikgymnasium.
Musikgymnasium?
Genau, aber wir hatten halt viele GeigerInnen,
okay.
Klavier, Harfe, was auch immer. Aber wir hatten lustigerweise...
Interessant eigentlich, oder?
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich, also für mich naheliegendste Instrument.
Ja, voll.
Oder weil das schon so spezielle Klassen sind, ist dann die Gitarre zu banal vielleicht.
Ich auf weiß eine nicht Art. Mehr.
Das ist schon interessant.
Aber das war dann irgendwie so super, weil in Studienzeiten bin ich teilweise eben mit dem Klavier oder auch im Vorstudium mit dem Klavier auf Urlaub gefahren, also mit dem E-Piano und hatte das dann am Campingplatz im Autozelt drinnen stehen oder so.
Statt Gitarre am Lagerfeuer.
Und dann war dieses Gefühl, ich kann auch Gitarre spielen mit ein paar Akkorden und kann eben am Strand sitzen. Und das war echt fein. Und da ist die Liebe zur Gitarre gekommen, dann irgendwann zur elektrischen und dann aus einer Reduktion eigentlich heraus, wie wir dann viel später mal einen so einen Asien-Trip gemacht haben, habe ich meine Gitarrele gekauft.
Ah.
Weil ich zu faul war, Ukulele zu lernen.
Und das heißt wirklich so, das Instrument?
Ja, das ist eine Ukulele, also von der Größe wie eine Ukulele, hat aber sechs Saiten.
Ja.
Und das ist eh das Ding, was bei den meisten Tracks jetzt auf dem Album drauf ist.
Ich wollte dich nämlich fragen, weil ich war mir nicht sicher, also was es genau ist. Weil es klingt manchmal so oder meistens wie eine Mischung daraus.
Ja, genau. Also es hat quasi die Chords wie eine Gitarre, weil es sechsseitig ist. Aber wie wenn du halt auf den sechsten Bund ein Capo draufklemmst.
Ja.
Aber natürlich ist der Korpus anders und klingt dadurch fast ein bisschen lautenähnlich. Es hat so ein bisschen einen mittelalterlichen Touch, finde ich, weil es andere Obertonschwingungen hat und so.
Das passt auch ganz gut zu deiner Stimme irgendwie.
Ja, ich mag auch Mittelaltermusik sehr gern.
Okay.
Ich habe mich total gefreut, wie FM4 geschrieben hat, der Troubadour, Jan Rohrweg, liebt es, mit Sprache zu spielen. Genau.
Wie bist du zu diesem Instrument genau gekommen und warum ist es dir so geblieben?
Das war der Pragmatismus, dass ich ein Instrument im Handgepäck mitnehmen wollte. Und dann habe ich geschaut, okay, ich kaufe meine Ukulele, war in der Klangfarbe und sehe dann, es gibt auch was sechs Saiten hat. Denke ich, na perfekt. Keine neuen Akkorde.
ein ungewöhnliches Instrument, mehr oder weniger.
Aber es hat mich unglaublich inspiriert, dann einfach so beim Songschreiben. Ich glaube, eben weil man in einer anderen Lage ist, weil sich daraus aus der Klangfarbe wieder plötzlich andere. Ich habe viel herumprobiert und hab nie Akkorde, also im Studium schon halt dann ein bisschen Akkorde gelernt, aber manche Akkorde sind einfach echt durch Zufall entstanden. So, es gibt ja doch ein paar schräge Kanten drinnen im Album, so, wo so Dissonanzen auch wichtig sind.
Ja.
Und das waren oft Fehlgriffe im wahrsten Sinn des Wortes.
Die dann aber genau das ausmachen, dass es irgendwie interessant ist.
Dass ich mal irrtümlich, dass ich mir denke, okay, ich spiele den Akkord und dann, Also ich liebe mittlerweile, sage ich auch, weil ich ja auch Pädagoge bin und quasi weitergebe, als Klavierlehrer halt, Wissen oder was auch immer. Und ich sage immer, Fehler sind wirklich das Schönste oft im Leben, was uns, nicht immer, aber Fehler sind oft das Schönste, was uns passieren kann. Weil sie halt Input von Neuem sind, das sich zufällig ergibt. Und gerade in der Musik, ein falscher Ton in einem Akkord, unter Anführungszeichen falsch, ist in Wirklichkeit vielleicht ein neues Universum und ist der Input, der einen komplett neuen Song entstehen lässt, aus einer Beethoven-Sonate oder so. Also ich finde, das darf man nicht so sakrosankt behandeln, alles, was es gibt in der Musikgeschichte.
Ist das ein bisschen so, wie wenn das Stimmen des Orchesters, bevor das Konzert beginnt, eigentlich der interessanteste Teil des ganzen Abends ist vielleicht?
Voll. Also ich mag Fehler einfach überhaupt. Habe ich erst lernen müssen, aber ich finde, Fehler sind eine tolle Inspirationsquelle.
Das heißt, du hast das lernen müssen, das heißt, es gab da einen gewissen Hang zum Perfektionismus bei dir, oder?
Ja, definitiv.
Okay.
Also einfach so sehr, also ich bin ein sehr gefühlsstarker Mensch.
Ja, und das merkt man, wenn man das Album hört.
Schön. Ich hoffe, es holt auch die Menschen ab, die Gefühle haben. Ja. Oder es bringt ihnen welche bei, die sie unterdrücken. Das wäre auch schön.
Es weicht, glaube ich, schon sehr viel auf.
Also ich habe das Gefühl, es polarisiert auch. Ja.
Das glaube ich, ja.
Es geht halt irgendwie nicht.
Weil es ist irgendwie, es wirkt teilweise ein wenig aus der Zeit gefallen, aber auf so eine schöne Art und Weise. Weil es, also es versucht jetzt nicht, irgendwelchen Moden nachzurennen,
ja,
finde ich.
Das stimmt.
Du gehst Themen an, die vielleicht ungemütlich sind, aber nie nur auf so eine, auch immer mit einem Augenzwinkern oder mit so einem schwarzen Humor auf eine Art und Weise. Dass, und ich finde, diese Kombination und auch wie du spielst, das weicht das Ganze auf. Und das lockert auch was, bei mir zumindest.
Schön.
Bei den Hörerinnen und Hörern.
Ja, es ist auch Überlebensstrategie, finde ich. So. Also Humor ist mir extrem wichtig, wie du sagst, schwarzer Humor. Und ich finde, das muss aber immer irgendwie charmant sein. Mhm. Also Kritik ist mir auch ganz was Wichtiges, auch Selbstkritik, aber nicht zerstörerisch, weil das die Grundlage für Entwicklung ist, auch in der Gesellschaft. Aber diese Faust ins Auge, die mag ich nicht. Also nicht bei anderen und auch nicht bei mir. Da habe ich das Gefühl, dass Protest halt oft schon so abschreckend ist, weil ich empfinde auch viele Lieder durchaus als Protestlieder, aber einfach liebevoll und versöhnlich und mit dieser Einladung vielleicht einfach ins Boot zu kommen und eine andere Perspektive einzunehmen. Das erhoffe ich mir halt auch.
Das sind schon sehr, nicht mit der Faust aufs Auge, wie du sagst, aber es sind schon sehr politische Lieder auf eine Art und Weise.
Ja, die Frage ist, was politisch ist, gell?
Alles.
Das ist immer so eine Frage. Ja. Also ich mache mir viel Gedanken übers Leben, übers Menschsein, grundsätzlich so diese klassischen Kant-Fragen. Was ist der Mensch? Was darf ich hoffen? Wer bin ich? Wo geht's hin? Und halt eben auch so über Stereotype von Männlichkeitsbildern, gerade jetzt über meine Vaterschaft erfahren. Und ja, oder eben Utopien, die vielleicht gar keine Utopien sind. Ne? Dieser Mut zum aus der Blase denken, Neues wagen, weil das ist immer das, was die Gesellschaft vorangebracht hat. Und da ist es halt so, dass man, glaube ich, oft das Gegenüber abschreckt, wenn die Empathie fehlt oder wenn diese Versöhnlichkeit fehlt. Da muss ich auch jetzt gerade mit einem neu seit einem Jahr Lastenrad zum Beispiel aufpassen, dass ich meine Empathie für SUV-FahrerInnen wieder in den Griff kriege. Aber eben, ich find immer, wenn man in die Abwehr geht und nicht irgendwie versöhnlich ist, dann schadet man sich selbst und der Gesellschaft. Von daher finde ich den Gedanken von Protest ist was total Wichtiges, von Meinungsäußerung, aber es darf nicht auf Kosten der anderen gehen. Mhm. Wenn ich über was lache, dann entweder über Situationen oder über mich, aber halt nicht über die anderen hoffentlich. Mhm.
Und auch immer im Dialog zu bleiben, oder?
Genau.
Und Musik ist ja auch eine Form von Dialog wahrscheinlich. Ja,
genau.
Weil wenn du jetzt ein Album veröffentlichst oder wenn du Singles veröffentlichst oder auch nur wenn alte Aufnahmen von dir auf YouTube sind das ja Lieder, die irgendwie ein Eigenleben entwickeln. Und natürlich hast du Gedanken, die du reinsteckst, hauptsächlich. Aber wenn ich es mir jetzt anhöre, nehme ich ja vielleicht ganz was anderes mit und dadurch steige ich schon einmal in einen Dialog mit dir.
Das finde ich auch schön. Also wenn das sowas auslöst, dann bin ich schon happy.
Und natürlich musst du das so ein Lied auch auf ein Stück weit hergeben, oder? Also das kommt wahrscheinlich auch dazu. Weil ja. Was ich jetzt rein interpretiere, es kann ja wieder was anderes sein, als was du dir gedacht hast oder was du dir gewünscht hast.
In dem Fall ist es das, was ich mir wünsche, aber eben es kommt auch was zurück, was ich mir nicht wünsche. Also ja. Man macht sich auch angreifbar.
Weil du gemeint hast, dass es durchaus polarisiert. Warum denkst du polarisiert so? Oder welches Feedback kriegst du?
Nein, ich habe jetzt zum Beispiel einen der ist eh heute im Falter, ein kurzer Album-Review von Sebastian Fasthuber. Mhm. Und da sind eben so diese starke Brüchigkeit wird da einfach auch so. Ich weiß nicht, ob er es aufs Korn nimmt oder ob. Also ich kann nicht ganz. Ich weiß nicht ganz, wie, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie sehr er ihn abholt oder wie sehr er sich erkannt fühlt. Da war eben so dieser Gedanke drinnen von, es ist eine, was hat er geschrieben? Eine äußerst, ich muss es nachschauen.
Bitte schau nach.
Die Zeit nehmen wir uns.
Wir zeichnen ja überhaupt an einen interessanten Tag auf.
Das eine höchst eigentümliche Musik, die Aufmerksamkeit erfordert.
Ja, aber das würde ich, glaube ich, sogar unterschreiben. Ja.
Na also ich eben.
Obwohl auf der anderen Seite habe ich mir das auch gedacht, andererseits kann man es dann auch ganz gut sich irgendwie so reinfallen lassen und das einfach mal so jetzt die Texte gar nicht so jetzt quasi vor sich haben, sondern einfach mal das auf sich wirken zu lassen. Also das funktioniert auch.
Das hoffe ich auch. Ja. Ja. Also weil ich sehr assoziativ schreibe und eben sehr emotional und eigentlich 90% von den Liedern als Gesamtheit, sowohl Text und Musik sind immer zugleich da
ja.
Und immer nur aus der Situation und ich setze mich nicht hin und sage, jetzt schreibe ich ein Lied. Das habe ich im
Studium. Du schreibst beides gleichzeitig?
Es ist einfach da. Also okay. Ich schreibe es nicht. Es ist echt so dieser Musenmoment.
Ja.
Und ich brauche einfach eine extrem herausfordernde, extrem anstrengende, erschöpfende oder extrem schöne Situation, die was freisetzt und dann ist es plötzlich da.
Du musst am Sand sein, auf irgendeine Art und Weise.
Oder im Himmel.
Vielleicht kann man auch
im Paradies,
positiv ja. Am Sand sein, ich weiß nicht.
Genau, ja, das kommt dann vielleicht noch dazu. Oder wenn du das schon anschneidest, am Sand. Also für mich ist am Sand was Positives durchaus.
Der ja. Albumtitel, muss genau. Man dazu sagen.
Genau, ja. Weil ich eben für mich ist dieses am Sand sein eine sehr starke Elternerfahrung.
Mhm.
Also kannte ich vorher auch, aber eher so in Form von, ich jammere, hab keine Zeit, bin im Stress, oh, es ist so schrecklich und tragisch, weil ich immer so ein gefühlsstarker Mensch war schon.
Mhm.
Aber rückwirkend sage ich, Wahnsinn, was hatte ich für Zeit, bevor ich Papa wurde. Ne? Ich habe jede Woche meine Bandproben gehabt, stundenlang am Abend. Habe am Abend jeden Tag mir 1-2 Stunden Zeit genommen, einfach um mich ans Klavier oder eben an die Gitarre zu setzen und einfach nur zu schauen, was kommt ja. Und was passiert. Und habe auch so meine 2-3 Lieder pro Monat geschrieben eigentlich. Die okay. Waren halt einfach da.
Ja.
Und jetzt schreibe ich 2-3 Lieder im Jahr, seitdem ich Papa bin. Und dieses Gefühl aber...
Auch viel.
Ich weiß vielleicht. Es nicht. Schau, ich kann eh nicht sagen, ich will mehr schreiben, weil dann wird es weniger. Also die Lieder sind auch immer, zum Beispiel die erste Single jetzt, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, die im Sommer rausgekommen ist, das auch mit dem voll schönen Video, die heißt Nur Sand. Mhm. Die habe ich geschrieben im Urlaub in Griechenland.
Ja. Yeah.
Aber am Ende, also da waren wir knapp 2 Wochen auf Urlaub und ich hatte die Gitarrele mit, weil ich endlich wieder mal schreiben wollte. Und es war so ein Dreivierteljahr keinen Song geschrieben, aber im Urlaub wird sein, wird mhm. Zeit sein.
Ja, ja.
Und dann hat es einfach nicht gepasst. Ja, es war ein relativ anstrengender, schöner Urlaub, aber auch sehr anstrengend, weil unser Sohn eben damals noch sehr wenig geschlafen hat. Und
das war der Sommer letzten Jahres?
Nein, schon lange. Also das Sand habe ich...
Ach so, das ist... Okay,
genau, also die
Nummer, eine der älteren Nummern.
Naja, auch nicht die ganz alten. Also auf dem Album gibt es Nummern, die sind 10 Jahre alt.
Auf das Thema wollte ich ja ganz am Anfang zu sprechen genau. kommen, aber du bist gleich mal abgebogen. Vielleicht kommen wir da später nochmal zurück zu dem Thema. Bleiben wir mal bei Sand.
Und Sand ist eben so eine Nummer, die ganz viel mit am Sand sein oder mit Loslassen zu tun hat. Und ich habe 2 Wochen wirklich die Gitarrele nicht angegriffen, weil es nicht gepasst hat und weil ich den Moment abwarten wollte. Und also fast 2 Wochen. Dann am vorletzten Tag bin ich einmal um 5 aufgestanden, wieder mal, weil unser Sohn halt aufgewacht ist und ich habe ihn ins Tragetuch gepackt und bin halt am Strand gegangen, dass er wieder einschlaft und so. Und habe mir dann gedacht, diesmal nehme ich die Gitarrele mit, passt. Ja. Ja. Und habe da einfach nur so rumgeschrammelt und habe dann vor ein paar Tagen, also damals vor ein paar
mit
Tagen...
Mit dem Sohn im
Tragetuch, genau.
Ja. Vorne oder hinten?
Vorne.
Ja, okay.
Die Gitarrele vor mir hergetragen. Und dann ist er wirklich wieder eingeschlafen.
Also muss schon ein bisschen Leiden auch dabei sein
beim Musikschreiben. Na, ist auch schön, ist auch schön.
Natürlich.
Also ich find Vaterschaft
natürlich.
Ist ein Wahnsinn.
Ich stelle es mir nur schwierig vor.
Ja. Schaff die nötige Distanz zum Instrument. Und ich hatte dann ein paar Tage davor im Status einer Freundin gelesen, raus aus den Köpfen anderer. Mhm. Das war unglaublich inspirierend für mich. Und das ist so eine Nummer raus aus den Köpfen anderer, wo ich mir dann sind viele persönliche Erfahrungen reingeflossen aus der Zeit damals, wo ich oft gedacht habe, eben was mache ich das jetzt für mich oder für meine Familie oder mache ich das dafür, wie andere über mich oder mhm. uns denken oder wie ich auf andere wirke. Mhm. Und das ist das Gleiche mit dem Liederschreiben. Na, jetzt wäre es mal Zeit wieder für ein Lied und was will die Menschheit hören? Und dann habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich ein Lied für mich, was ich gerade brauche. Mhm. Und dann war plötzlich einfach dieser Gedanke da, dass sich in meinem Leben immer alles umdreht, wenn ich Außenperspektiven wahrnehme, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin und unglaublich stark auch Gefühle von anderen wahrnehme.
Ja.
Und weil ich auch neugierig, also ich bin extrem neugierig auf komplette Kontrapositionen. Mhm. Ich mag das total gern. Mhm. Und versuche diese dann so lange nachzuvollziehen. Das war bei dir im Interview angesprochen, die Mira Lukovac nicht im Kopf zu haben, ist böse. Nein, aber eine Sekunde hat es gedauert. Sie hat das angesprochen, yeah. So dieses sich selbst verlieren. Ich habe deinen Podcast schon brav gehört.
Vielen Dank.
Also, dass wenn man sehr empathisch und sehr dünnhäutig ist, dass man dann oft dann wieder die eigene Position fast verliert.
Ja. Yeah.
Und ich kann unglaublich gut in Konstrukten
denken.
Stimmt,
da hat sie diese erste Single raus.
Genau.
Von dem Album.
Also, das hat mich voll angesprochen, dieser Gedanke, wie sie das formuliert hat. Und ich kann einfach wahnsinnig gut, glaube ich, in anderen Positionen denken. Auch wenn ich diese Gefühle oder Gedanken gar nicht habe. Aber dann versuche ich so lange, mich reinzuspüren, bis ich es habe. Und ich kann meine ganze
Woher Welt... Woher kommt das?
Also ich interessiere mich viel für Psychologie mhm. und für therapeutische Ansätze, für gewaltfreie Kommunikation mhm. und so weiter. Ja. Interessiert mich einfach extrem und ich finde es schön.
Aber nimmst du dann selber auch quasi diese Meinungen an oder willst du es nur verstehen?
Nein, ich kann wirklich ganz extrem, glaube ich, in Weltbildern und in anderen Meinungen denken. Mhm. Und dann spüre ich das auch wirklich. Ja, und denk mal, ja, okay.
Das ist damit vielleicht aktuell abholen. Eh wieder gut, wenn man das,
ja.
das kann.
Es hat vielleicht auch was Verbindendes. Und halt diese Gefahr, sich dann zu verlieren, weil ich muss dann schon wieder zurückkommen und sagen, okay, und wo stehe ich jetzt, was denke ich, wer bin ich, was will ich sein und was spüre ich, was kann ich hoffen und glauben und denken, mhm. was ist da wirklich in mir drinnen jetzt in meinen Emotionen. Und diese Nummer beschäftigt sich sehr viel mit diesem. Ne?
Ja.
Auch mit dieser Social-Media-Geschichte, wo ich dann mal begonnen habe, eben wie dann das Solo-Projekt Gestalt angenommen hat und ich mir dachte, da wird dann doch was draus. Einen Instagram-Account, den habe ich ganz spät aufgemacht und hat mir einfach nicht gut getan. Oder es tut mir nicht gut.
Ich glaube, du bist Instagram. Auch nicht wahnsinnig aktiv, oder?
Freut mich, dass du das so siehst. in Wahrheit bin ich...
Ich kann es nicht genau sagen, aber nachdem da nicht jeden Tag irgendwas passiert.
Ja. Also ich hatte zwischendurch eine Phase eben, wo ich ursprünglich mal dann beim Musikfonds einreichen wollte, um Förderung. Und damals ist mir geflüstert worden, sie schauen sich das erstmal so genau an, wenn man 500 FollowerInnen hat. Damals hatte ich 250.
Stress.
Furchtbar, ja. Und musste das, habe mir gedacht, okay, ich will jetzt in einem halben Jahr ansuchen und muss jetzt meine FollowerInnen mindestens verdoppeln. Und dann fängt man eben an, so, ich folge nur deswegen, damit mir zurückgefolgt. Und dann muss man, also es geht ja unglaublich viel um Präsenz, um selber gesehen zu werden. Und die Frage ist, mit welcher Absicht schreibe ich einen Kommentar oder lasse ich ein Herz zurück? Oder
ja.
Es ist einfach so fake und so.
Ja, es ist ein bisschen so eine Welt, wo jeder mitspielt und sich kaum jemand wohlfühlt, habe ich oft das Gefühl.
Also ich sage immer,
ich sehe das bei mir selber auch. Also allein um diesen Podcast halt in die Welt zu tragen, auch den, wie wir gerade aufnehmen oder andere Folgen, habe ich halt das Gefühl, ich sollte oder muss fast Social Media verwenden, weil wie soll es sonst jemand mitkriegen?
Genau.
Also wir auch. Und außer man hätte schon so viele Abonnentinnen, Abonnenten auf dem Kanal, auf dem Podcast, dann wäre es wurscht wahrscheinlich, ab einem gewissen Punkt. Aber um sowas mal aufzubauen, also das, wie soll das heutzutage, ich kann ja nicht Plakate jetzt in Wien aufhängen, also könnte ich vielleicht.
Das wäre aber cool. Gar nicht so teuer.
Nicht so teuer? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht sollte ich mal Sticker machen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir auch überfällig. Ist auch eine Zeitfrage. Ist gar nicht so teuer. Also ich
Sticker gehen, glaube ich, noch.
Ja, auch Plakate sind nicht so teuer. Das ist alles viel, viel zu billig eigentlich.
Könntest du dir das vorstellen, dass so die ganze Stadt voll ist mit Plakaten von dir?
Das wäre mal lustig. Also mittlerweile habe ich einen sehr spielerischen Zugang, weil alles andere einfach sehr, sehr zerstörerisch und mich kaputt macht. Also alles, was sich ausprobieren lässt und irgendwie ausgeht, mache ich.
Aber kaputt macht?
Von der Kraft her.
Ja.
Ja. Oder auch von dem, wie sehr es mich dann gedanklich gefangen nimmt oder wie viel Prozent von meiner Kapazität das kriegt.
Du hast ganz am Anfang irgendwie, und du hast da auch ein paar Platten von dir liegen, die es auch in Gold gibt, in limitierter Auflage. Ist das, weil es ja anscheinend schon auch dich sehr beschäftigt hat oder dich auch belastet hat, so eine Art, bis es jetzt quasi fertig war, aber ist jetzt auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass es jetzt auch quasi so fertig vor dir liegt?
Das ist extrem schön, ja. Also das ist auch so, eben so ein Prozess. Ich finde, Loslassen ist im Leben das Wichtigste, weil man dann erst, also das ist so meine Erfahrung. Und das Album war auch ein extremer Prozess des Loslassens, die ganze Produktion, wie die Songs zustande gekommen sind, eben, die kommen immer nur in Momenten des Loslassens. Und ich glaube eben, also vor 10 Jahren gab es die ersten deutschen Songs. Mit viel Selbstkritik vor 8 Jahren oder so habe ich die Sigrid Horn kennengelernt auf so einem, durch Zufall im 7-Stern bei so einem Event, wo ich schnell eingesprungen bin für eine Band, die ausgefallen ist.
Ja.
Und habe dann spontan über WhatsApp-Nachrichten einen Song mit ihr gemeinsam gespielt, das war Walzer. Und von da an war dann schon, also das war so eine inspirierende Begegnung und wir waren immer im Kontakt und haben dann die ersten Konzerte gemeinsam gespielt. Mhm. Also ihr damals neu entstehendes Soloprogramm und dann mein entstehendes Soloprogramm. Das war wunderschön. Und dann hatte ich schon wirklich immer mehr Lieder eigentlich, die ich auch immer in so ein Poesiealbum reinschreibe. Das ist so ein bisschen meine Copyright Identity. Das sehen die HörerInnen jetzt nicht. Aber wenn ein Lied fertig ist, dann schreibe ich es eben hinein mit einem,
schöne, also
so ein bisschen kalligraphisch, das, weil du gesagt hast, das nimmt sich aus der Zeit raus. Das ist auch so ein bisschen, es ist nicht Jugendstil, es ist nicht 20er Jahre, es ist nicht richtig Kalligraphie, es ist irgendwie alles ein bisschen, genau.
Und das ist total schön.
Und damals hätte ich viele Sachen.
Seit wann gibt es das?
das gibt es eben auch seit, das habe ich damals für die Reise nach Bali geschenkt bekommen von einer Frau. Und da habe ich damals das erste Lied in Bali reingeschrieben, ohne. Also es gab schon ältere Lieder, aber das war eines der ersten Lieder, die ich reingeschrieben habe.
Ich hätte mir gedacht, dass du zuerst nur mal den Text machst und dann kommt quasi die Musik dazu. Aber das entsteht wirklich...
Also es gibt kein Lied, wo ich einen Text schreibe, den ich vertone. Es gibt ein paar Textzeilen, die lustigerweise am Klo entstanden sind, weil da habe ich eben auch von meiner Frau mal geschenkt bekommen. Das war ein Traum.
Also ein wichtiger Ort für junge Eltern.
Das Klo, da kann man sich einsperren und weg sein.
Das ist eine interessante Erfahrung.
Ja, meine Liebste fragt dann immer so, hast du das Handy mitgenommen?
Nein.
Und in Wirklichkeit ist es besser, das Handy nicht mitzunehmen. Wir haben eben so eine Magnettafel am Klo. Mhm. Und da gibt es diese kennst du Küslaps Poesie? Das ist so eine Marke, das sind Worte, das kommt eigentlich, glaube ich, aus Schweden oder aus Norwegen, gibt es aber auch auf Deutsch und auf Englisch.
Mhm.
Und das gibt es zu verschiedenen Themen einfach so Wortsammlungen, so kleine Magnete. Die sind für den Kühlschrank gedacht, wir haben es am Klo und haben dann auf der Seite ist diese Tafel, wo alle Worte einfach stehen. Das sind hunderte, weil es sind mehrere Editions. Und dann haben wir eine Tafel, eine schwarze Tafel, wo man diese weißen Worte draufgeben. Und da schreibe ich Gedichte manchmal. Also einfach nur so kurze Zweizeiler oder so.
Mhm.
Und da gab es zum Beispiel Genier dich nicht, Klecks mit Fruchtsaft, stolzer Mann. Das ist am Klo entstanden. Aber ich hatte dann eben auch schon gleich, also irgendwann, ich hatte diese Zeile, die ist, glaube ich, ein Jahr drauf gestanden. Aus dieser Erfahrung vom Loslassen als Papa, weil ich eben auch so ein sehr sauberkeitsfanatischer Mensch war, immer so, wenn irgendwas einen Klecks kriegt, und dann fliegen die Spaghetti durch die Gegend. Und dann habe ich mal diesen Zeil am Klo geschrieben und ein halbes Jahr später sitze ich am Klo, schaue die Zeilen an, habe eine Melodie und das Lied ist fertig.
Ist ja auch eine schöne Protestzeile. Ist ja fast so, oder? Genier dich nicht.
Ja, das ist mir total wichtig.
Könnte ja auch von Tokotronic oder so sein.
Danke.
Oder? Nein,
also lustigerweise eben...
Das sind so diese Stehsätze, die irgendwie bleiben.
Also ich bin ein großer Tokotronic-Fan, definitiv.
Okay.
Ja, weil Leute finden immer Assoziationen zu meiner Musik, die teilweise wirklich stimmen. Teilweise habe ich begonnen, Musik nachher zu hören, weil sie sagen, du klingst wie der.
Mhm.
Und im Fall von Tokotronic ist es definitiv, also ich weiß nicht, ob man jetzt, ich meine, man hört nicht die Stromgitarre raus, aber vielleicht hört man den Dirk von Lovtsov ein bisschen raus. Das würde mich freuen, obwohl ich ihm jetzt nicht nacheifere. Also er schreibt natürlich ganz anders.
Ja.
Aber mich haben seine Texte immer extrem berührt. Das, was, glaube ich, bei mir sehr präsent ist, sind diese Ambivalenzen, die auch aus dieser Empathie für die Welt heraus entstehen. Also dass es viel um Gegensätze geht, wie kann ich die zusammenbringen, was darf ich hoffen, Wo hört eine Utopie auf und wird Realität?
Mhm.
Wie will ich leben? Was mache ich mit Sorgen und Erschöpfung? Wie kann ich das transformieren? Und Garish schätze ich auch extrem für ihre Texte. Also das waren so...
Garish?
Ja. Total.
Können wir vielleicht kurz bei Genier dich nicht bleiben? Du hast das eh schon angerissen, jetzt glaube ich ein paar Mal. Und ich habe jetzt noch gesagt, ja, so ist ja irgendwie doch ein Protest... Song.
Ja, ich überlege auch, dass ich die heuer beim Protestsong Contest vielleicht einschicke.
Ah, okay, ja.
Eben ein Protestsong, der einen vielleicht dann aber eben nicht die Faust ins Gesicht schleudert, sondern einen umarmt und ich versuche doch abzuholen, hoffentlich.
Und Genier dich nicht heißt in diesem Fall?
Es ist ein Lied, was eines der wenigen Lieder, die eigentlich wirklich als eine Widmung quasi an die Männerwelt haben. Ohne dabei jetzt quasi Frauen auszuklammern, weil ich glaube, wenn dieses Lied der Männerwelt gewidmet ist, dann sind alle anderen Menschen. Und ich finde jetzt diese Klassifizierung eben immer wahnsinnig anstrengend. Das ist typisch männlich und so, aber es gibt halt eine Männerwelt. Und ich glaube, dass der ganzen Gesellschaft gedient ist, wenn dieses Lied der Männerwelt gewidmet ist. Also es ist so ein bisschen mir selbst gewidmet als Papa, um auch eben so die letzten Stereotype noch ziehen zu lassen und aufzubrechen und so ein Selbstermächtigungslied und hat viel mit Loslassen zu tun und auch mit diesem Wunsch, also ich habe immer gesagt, wie unser erstes Kind geboren ist, unser Sohn, habe ich immer gesagt, man muss seine ganze Menschenwürde im Kreissaal lassen irgendwie als Eltern und jetzt finde ich, das ist aber schlecht, ist negativ formuliert gewesen, weil was heißt die Menschenwürde, ich finde, den Charme, den muss man im Kreissaal lassen. Und daraus entsteht eine viel, viel größere Würde eigentlich, wenn man sich aufhört zu schämen. Also ich habe das Gefühl, es ist wichtig, Fehler machen zu dürfen. Es gibt auch Fehler, die einfach Fehler sind oder die einfach sich schlecht auswirken. Das auch dazu stehen zu können, das ist auch was ganz Wichtiges. Das auch zu verorten und das anzugehen und zu sagen, mach mal was anderes draus. Aber grundsätzlich dieses Gefühl von Scham, würde ich sagen, ist was unglaublich Lähmendes, was einen auch in der Entwicklung nicht weiterbringt. Das bringt auch die Gesellschaft
nicht weiter. Ja, und die Kinder auch nicht weiterbringt, oder?
Genau, schäm dich!
Ja.
Hat man ja früher gern gesagt.
Schäm dich, wie isst du nur, oder so.
Also, ich glaube, Scham ist ein sehr erlerntes Gefühl. Aus dieser Unvollständigkeit in der Welt und aus den Fehlern machen. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Man kann auch einfach fertig sein nach einer schwierigen Nacht, oder?
Und, genau. Und nicht sagen, jetzt schaue ich schlecht aus oder jetzt funktioniere ich nicht. Also wirklich vor allem bei unserem ersten Sohn, da war ich so fertig, dass ich im Unterricht, ich unterrichte immer auch als Kooperationslehrer in einer Volksschule, Rhythmustraining. Und wir sind dort ein paar Wochen hintereinander regelmäßig die Klanghölzer wirklich aus der Hand gefallen, mehrmals in der Stunde. Also einfach, weil ich den Muskeltonus nicht zusammengebracht habe, die so festzuhalten, dass sie in der Hand bleiben. Es war halt nur so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es mir runtergefallen, aber ich weiß auch warum.
Ja, und man muss ja auch da erst so selber auch reinwachsen, oder? Also das ist ja nicht so ein Gefühl, also auch mit dieser Art von Müdigkeit umzugehen, die kennt man ja davor nicht. Und das auch auf eine Art zu akzeptieren und damit auch selber leben zu lernen und das jetzt nicht irgendwie als sozusagen, oh Gott, es ist alles vorbei, ich kann nicht mehr schlafen.
Ja. Ich finde, diese Müdigkeit habe ich wirklich teilweise, also ich habe nie so Substanzen genommen, aber ich habe mir das manchmal vorgestellt, dann diese Müdigkeit, sie fühlt sich unglaublich bewusstseinserweiternd auch an, weil man einfach aus der Erschöpfung, das Hirn funktioniert halt nicht. Und es sind definitiv eben ein Lied, was da auf der Platte drauf ist, ein anderes, das ist jetzt nicht drauf gekommen. Aber es sind viele Lieder manchmal auch in der Nacht entstanden, auf der Couch um 3 Uhr.
Total übermüdet.
Mit meinem Sohn auf dem Bauch liegend. Und ich darf mich ja nicht bewegen.
Darf ich dir deinen Tee mal reichen, bevor er ganz kalt ist? Aber das heißt, nur um kurz einzuhaken, das Gehirn funktioniert nicht. Aber die Finger funktionieren dann vielleicht doch noch.
Nein,
vor dich hin und es entsteht was.
Ich darf ja dann gar nicht die Gitarre, ich kann ja nicht aufstehen.
Ach so, stimmt.
Also da war unser Sohn ein Jahr alt oder so. Das war die intensivste Phase, wo beim Zahnen alle 30 Minuten aufgewacht und nur mit Körperkontakt schlafen können. Und dann haben wir immer uns die Nächte aufgeteilt und ich bin auf die Couch gewandert, weil wir damals kein Kinderzimmer hatten oder nichts. Und auf der Couch liegend, er schlaft endlich gut und ich kann wieder mal nicht einschlafen, weil ich gerade voll herumgehopst bin und so und alles probiert habe. Und dann denke ich mir halt so, mache ich mir Gedanken über diese Erschöpfung oder auch über dieses, wie reagieren Menschen auf das, dass man ein Kind hat. Und was macht das mit mir? Oder die erste Frage, was ist es geworden? Ein Bub oder ein Mädchen? Ne? Da habe ich auch eine Nummer geschrieben, wo es um diese blöde Frage geht, was ist es? Es ist ein Mensch, ja. Was für ein Mensch auch immer das werden wird. Oder wir wissen ja auch nicht, was für ein Mensch es werden wird. Das ist ja auch spannend. Das darf ja auch einfach ein Mensch sein. Und da habe ich dann eben komplett andere Worte, glaube ich, tropfen dann einfach raus, wenn man diese Müdigkeit hat und man macht sich noch viel weniger Gedanken über Songschreiben. Und dann sind einfach solche weirden Texte vielleicht da, die eben, weil du das angesprochen hast und weil eben der Sebastian Fasthuber schreibt, die volle Aufmerksamkeit erfordert. Es ist eine Musik, die nicht aus der vollen Aufmerksamkeit entstanden ist.
Interessant, ja.
Und ich glaube, man kann sie nur entweder mit totalster Aufmerksamkeit dekodieren, das ist dann voll anstrengend und dann wird es vielleicht wirklich sperrig, oder man lässt sich einfach in diesen Flow hinein und hört assoziativ und versucht nicht jeden Satz zu verstehen, aber dann entsteht hoffentlich so ein allgemeines Gefühl von, worum geht es da vielleicht oder auch gar nicht.
Die Musik und Texte, die fliegen dann auch so herum. Also es entwickelt so eine, ja, ich weiß nicht, wie habe ich ganz am Anfang gesagt, man kann sich auch so reinbetten in das Ganze. Man kann sich reinfallen lassen.
Wenn man das tut, das würde ich mir wünschen. Das wäre der optimale. Ja, ich lese dir kurz einen Text vor. den ich eben geschrieben habe, den habe ich nach einer Nacht geschrieben.
Ist der auch am Album?
Der ist am Album jetzt, genau. Das ist eben auch ein Lied, das ist jetzt 5 Jahre alt oder so. Ich meine, ich weiß nicht genau immer, wie alt die Dinger sind.
Auf das müssen wir dann noch zu sprechen kommen, warum das so lange gedauert hat. Lass uns das nicht vergessen.
Ich glaube, weil die kurze Antwort ist, weil es Zeit gebraucht hat, um vom Perfektionismus abzulassen.
Ja.
Ich bin auch froh, dass es so lange gedauert hat, weil eben es sind die meisten, also viele Lieder auf dem Album sind auch wirklich schon, die Hälfte wahrscheinlich ist vor meiner Vaterschaft entstanden, sind wirklich alte Lieder, aber die Hälfte wäre nicht drauf gekommen.
Okay.
Und das ist jetzt wirklich ein Blend durch die letzten Jahre, wo von allem ein bisschen was dabei ist. Und ich finde gerade die Lieder, die in den letzten Jahren entstanden sind, sind mir wirklich wichtig geworden.
Kann man die Lieder eigentlich noch hören, die dann schon so 8, 9, 10 Jahre alt sind? Oder haben sich die schon so weiterentwickelt und so verändert, dass sie eigentlich mit diesen ersten Gedanken oder Spuren nichts mehr gemein haben?
Also mich holen sie noch sehr ab.
Okay.
Ja, also ich würde sagen, so die Lieder, die ich mit 17 bis 20 geschrieben habe, da habe ich auch mal eine Phase Deutsch geschrieben, die holen mich nicht mehr ab. Die finde ich wirklich süß. Ja. Also jetzt auch so vom Sprachlichen, die sind halt wirklich sehr geradeaus und ja, die finde ich lieb. Aber die würde ich jetzt nicht mehr aufnehmen.
Aber du wolltest einen
genau, Text das wäre ein Text, den habe ich um 5 in der Früh geschrieben, wo ich dann schon aufstehen musste und mir gedacht habe.
Aber nur ganz kurz, das fließt dann wirklich so aus dir raus.
Also ja.
Es sind jetzt vielleicht nur 2, 3 Nummern pro Jahr, aber wenn es mal passiert, dann fließt das so raus.
Genau, die sind da. Und manchmal, also die entstehen meistens als Voice-Memo.
Yeah.
Davon gibt es teilweise natürlich, also fertige Lieder gibt es, glaube ich, 40 oder sowas jetzt auf Deutsch. Aber Voice-Memos.
Die sind alle auf diesem Handy?
Ja, oder auch auf einer Festplatte, die ich, glaube ich, gar nicht mehr öffnen kann. Da sind die alten Voice-Memos drauf. Und da, teilweise gibt es halt wirklich so Splitter halt auch, wenn es kommt nicht immer ein ganzes Lied.
Yeah.
Manchmal kommt halt wirklich so eine Zeile oder ein Verse oder einfach ein Refrain. Und das gibt, ich habe keine Ahnung, was da noch alles herumliegt. Yeah. Das sind aber dann halt einfach so Dinger, die halt, wenn nicht mehr da ist, ist es halt nur ein Splitter.
Ja.
Und manchmal habe ich mir in seltenen Fällen einen Splitter zufällig nach ein paar Jahren wieder gehört und dann war er in dem Moment fertig. Aber ich schreibe nicht Lieder und ich schreibe sie auch nicht fertig. Ja. Also das ist auf zwei Etappen entstanden. Der Anfang war so diese Erschöpfung und der Gedanke, wie lange überlebe ich das noch?
Was ist das?
Das ist Existenz, das ist der Opener.
Existenz?
Ja, das ist der Opener. Der passt, also wir haben lange überlegt, weil der Philipp ist Colfaro Cremo, der mich aufgenommen hat und der Produzent ist, hat gemeint, wir haben das Glück, so quasi, er ist ein Rick Rubin-mäßig unterwegs, als Produzent, so quasi, wir haben das Glück, wir haben 40 Songs und wir nehmen einfach auf und schauen dann, was quasi miteinander stimmig ist.
Okay.
Ja. Also wir sind nicht alle aufgenommen, aber viel mehr.
Aber als wie viele gibt es jetzt noch, die schon fertig aufgenommen sind?
Nein, die sind nicht, die haben es nicht auf die Veröffentlichung geschafft.
Yeah.
Ja, die würde ich jetzt.
Aber die sind schon.
Die sind die irgendwo existieren auf einem schon? Rechner.
Ja. Okay. Das heißt, das nächste Album ist quasi schon fertig.
Nein, weil das Songs sind, die wir jetzt rausgenommen haben, die entweder jetzt nicht in den Flow rein. Also es gäbe sicher ein paar, die man als Singles veröffentlichen kann. Aber bei manchen war es dann so, wo man sagt, nein, die nehmen wir, wenn, dann nochmal auf oder so.
Okay.
Ja.
Also ich denk schon weiter und will dir gleich das zweite Album irgendwie umhängen. Aber entschuldige jetzt.
Ich erzähle dir dann noch, wie es mit dem Aufnahmeprozess war. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ich lese dir den schönen Text. Ich mag ihn gerne. Weil er so versöhnlich ist. Guten Morgen, heute Nacht bist nicht gestorben. Dafür sei dir erstmal herzlichst gratuliert. Das war wirklich so dieses Gefühl, entweder ich finde, das ist jetzt einfach alles furchtbar oder ich schaue mal, was ist eigentlich gut und dann denke ich, das, was gerade gut ist, wir leben alle, die ganze Familie ist am Leben.
Ich habe mir das ganz kurz nur, weil heute ist ja doch auch so ein komischer Mittwoch, nachdem auch wird es wieder, in Österreich wird noch sondiert, aber in den USA wurde anscheinend wieder Donald Trump gewählt, letzte Nacht. Und ich bin heute auch aufgestanden und gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ich habe gedacht, okay, ich kann eh nichts machen. Ich kann nur schauen, irgendwie, weiß nicht, dass es meinem Sohn gut geht, dass ich irgendwie durch den Tag gehe, dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt dann mit dir dieses Interview aufnehmen in einer Stunde. Bin zwar ziemlich verkühlt, aber das hat mir dann irgendwie doch wieder so Freude gemacht und irgendwie Spaß. Und mir gedacht, okay, muss echt schauen, dass man in seiner kleinen Welt einfach für positive Energie sorgt. Vieles kann man nicht beeinflussen, aber vielleicht kann man ja so in seiner kleinen Welt was.
Ja.
Entschuldige, jetzt
habe also ich schon, nicht, dass
bin ich da
ich,
abgebogen, aber mich beschäftigt
nicht.
Das
ich,
heute
ich,
doch sehr.
Du, also ich fühl's total, was du sagst, ja, voll. Und ich hoffe, dass es nicht so ein kleines Neo-Biedermeier ist. Das ist halt die Gefahr. Aber ich glaube,
dein Text jetzt?
Nein, grundsätzlich nur so dieses, was passiert da alles für Wahnsinn?
Ach so, nein.
Aber, ich, ja. aber nein,
ja,
man
schon.
Könnte es so auslegen.
Ja.
Aber ich finde, das ist es absolut nicht, weil das hat eben eine revolutionäre Kraft.
Ja.
Und Tatsache ist, ich kann nur tun, was ich kann. Und aus diesem Kleinen heraus, im Vertrauen aufs Große,
genau,
und ja. auf unsere Menschenwürde.
Nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Ich habe jetzt gar nicht gemeint.
Nein, ich habe dich anders gespürt. Ich
okay.
habe dich so gespürt. Aber ich wollte jetzt nur sagen, falls wer zuhört und sich denkt, das sind die Papas, die da vom Neo-Biedermeier daher
reden. Und jetzt sperren sie sich zu Hause ein, reden nur noch vom Kochen und...
Nein, aber eben, ich meine,
wir lesen wir, keine Nachrichten mehr und
wir
stellen alle Zeitungsabos ab.
Wir ziehen ja die nächste Generation von Menschen auf.
Genau.
Und das
genau.
ist ja auch ein revolutionärer Akt.
Genau. Und genau, da muss man dranbleiben, sich engagieren, im Kleinen und im Großen, im Elternverein zum Beispiel.
Genau, ja. Wir arbeiten auch im Flohmarkt. aber sich nicht zu verbiegen, das ist, glaube ich, was Wichtiges.
Ja.
Wenn man versöhnlich ist und bei sich bleibt und sich aber nicht verbiegt, dann hat das was liebevoll Verstörendes hoffentlich.
Ja.
Und dann
nicht aufhören, auch an das Gute zu glauben.
Absolut. Ganz wichtig.
Aber jetzt existieren.
Der zweite, es geht weiter. Guten Morgen, mach dir heute mal keine Sorgen, denn vom Sorgenmachen ist noch niemals wirklich was passiert. Guten Tag, ach verzeihen Sie, wenn ich frage, doch fürs Fragen habe ich mich noch nie geniert. Guten Tag, es ist halt so, dass ich stets sage, was ich mir denke, man hat uns viel zu lange schon eingeschränkt. Und das war dann einfach fertig. Und dann habe ich, glaube ich, einen Monat später mir so gedacht, okay, was ist so mit unserer Beziehung und wo die steuert ja auch irgendwie manchmal in die Erschöpfung einfach aus dem Kinderhaben und so. Und dann gibt es so diese kurzen Zeitinseln, habe ich jetzt so schön gefunden, von Achtsam Morden.
Zeitinseln ist ein schönes Wort.
Die man sich auch gönnt als Paar und so. Und die zweite Strophe spricht halt dann so das ein bisschen an. Guten Abend, heute Nacht wollen wir uns laben, an der Liebe brennend heiß und ungeniert. guten Abend, ja, ich muss dir schnell noch sagen, hey, ich liebe dich, wie du bist, unzensuriert. Gute Nacht, es ist schon spät. Ja, Viertel acht, die Sonne scheint, doch der Hahn, der kräht, hat uns nicht gemeint. Und das ist so zweifach gedacht,
ja.
Das ist eine Reminiszenz, dass wir früher, bevor wir Kinder hatten, waren wir gerne im Café Stadtbahn, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, sicher.
Legendär, seitdem es der Philipp übernommen hat, muss ich jetzt noch Schleichwerbung anbringen.
Unbedingt.
Das Schöne ist, die neue Generation, die Jugendlichen haben es für sich entdeckt wieder, gell?
Also, ja,
wir sind raus verschwunden.
Ja, ich komme in letzter Zeit relativ selten hin, aber ich mag das sehr, ja.
Da habe ich mein erstes Konzert mit der Sigrid Horn gemeinsam gespielt.
Wirklich?
In der Stadtbahn, ja. Das war was schön. Und damals sind wir oft um Viertel acht rausgewandert, weil der Philipp eigentlich um 5 Uhr zusperrt. Aber manchmal einfach hat er sich zu uns dazugesetzt.
Und dann war es Viertel acht.
Und dann war es Viertel acht und es war drinnen komplett dunkel. Und dann kommst du raus und die Sonne scheint. Das war so eine Reminiszenz an die Zeit von früher. Und gleichzeitig aber auch so diese Umdeutung, ja manchmal ist es jetzt auch Viertel acht und ich habe noch nicht geschlafen. Und es ist schon spät. Also es ist nicht früh geworden, sondern es ist schon spät. Und manchmal ist aber auch umgekehrt Viertel acht am Abend auch schon spät.
Ja, gestern Abend zum Beispiel war es mal wieder so, da war es schon gefühlt sehr spät. Hast du das manchmal das Gefühl, wenn du deine Musik jetzt anhörst, dass es vielleicht schwer sein könnte für Menschen zu wissen, wo will er eigentlich hin? Also sitzt er so ein bisschen zwischen den Stühlen?
Ja.
Hast du das selber auch, dieses Gefühl?
Absolut, ja, voll. Ich glaube, das ist eine
diese Gefahr. Diese klassischen Einflüsse,
ja.
Bis zu Tokotronic.
Ja. Das ist auch die
Atonalität.
Gefahr. Ja. das ist die Gefahr, die ich halt in Kauf nehmen muss, weil ich einfach nicht anders kann. Also ich glaube, es ist eine, einerseits sicher eine Nischenmusik, wo es die Frage ist, wie kommt das an den Menschen, der sowas Verrücktes hört? Das würde ich mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, aber ich kann jetzt nicht im ORF einen Aufruf starten. Es gibt was Verrücktes. Vielleicht holst du dich ab. Oh, ich verliere gerade meine Stimme. Ist schlecht für das Konzert am Dienstag.
Ist nur ein bisschen Zeit. Fast nur eine Woche.
Aber
man hört es gar nicht.
Ich merke es gerade.
Du merkst bisschen, es gerade.
Aber vielleicht auch nicht. Man muss nicht alles glauben. ja, zwischen den Stühlen. Also ich habe auch das Gefühl, eben, das war dann noch die Schwierigkeit für den Pressetext. Wie formuliert man den jetzt? Ne? Was? Da gab es dann viele Leute, die gesagt haben, ja, irgendwie erinnert mich das an den jungen Udo Jürgens auch, die vor allem jetzt genier dich nicht, wie du die Ballade singst, da mit Klavier, so ein bisschen theatralisch. Der andere hat wieder gesagt, also viele haben gesagt, ja, Konstantin Wecker höre ich da voll raus oder André Heller. Und ich kann nichts dafür, dass ich bei den Gitarrenliedern manchmal einfach vom Kolorit der Stimme offenbar ein bisschen wie Reinhard May klinge.
Ja, also die ersten drei wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, aber irgendwann...
Reinhard May, dieses, wie soll ich sagen, positiv schwarzmalerische manchmal. Nein, vielleicht ist es gar keine Schwarzmalerei, es ist ja eigentlich eher das Erzählerische. Gibt es vielleicht Parallelen, das aber jedem Thema irgendwie offen gegenüberstehende.
Dafür schätze ich ihn auch. Ja, also ich bin jetzt kein dezidierter Reinhard May-Fan eben,
ja.
Aber ich habe das schon sehr früh gehört, eben schon vor 8 Jahren, so bei den ersten Auftritten.
Aber erbauliche Musik auf eine Art und Weise. Oh, das kann man das. Kränkt dich das eh nicht, wenn ich
nein,
das sage?
Nein, das finde ich schön. Ja. Es wird eh so viel niedergerissen.
Ja.
Und wenn wir was niederreißen, wofür es absolut Zeit ist, dann müssen wir ja was Neues aufbauen. und also offenbar hat aber die Stimme auch eine gewisse Farbe von den Formanten oder so, wie Reinhard May singt. Ich habe als Kind öfters Reinhard May gehört, weil meine Eltern ihn ganz gern gehört haben, eben auch für seine sozialkritischen und offenen Texte. Und ich schätze ihn extrem für sein Songwriting, für alles. Mir ist seine Harmonik und sein Liedschreiben von der Gitarre her ist es mir manchmal zu wiederholend. Also da habe ich dann wieder doch die Dissonanzen gerne drinnen, ja. Und einen Sub-5 oder irgendwas.
Diese Brüchigkeit quasi.
Oder halt dann kommt vielleicht so ein bisschen diese kleine Jazz-Verseuchtheit bei mir raus, wo die Jazzpolizei sagt, mal Urfahrt, der schreibt nur irgendwo einen Sub-5 rein oder hat eine Mollparallele. Aber für Reinhard May ist es dann schon...
Hat die Jazzpolizei noch einen großen Einfluss?
Nein, ich hoffe nicht. Ich würde mich freuen,
wenn es... Es gibt ja so tolle experimentelle Jazz-Sachen, oder?
Absolut, da höre ich auch voll gern. Also ich könnte es nicht machen.
Ich kann mir nicht so... Klassischen Jazz backe ich gar nicht.
Live schon, finde ich.
Vielleicht. Kenne ich zu wenig, um ehrlich zu sein. Aber so experimentellen Jazz, da kann man sich super drin verlieren.
Ja.
Entschuldige, ich schweife ab.
Und eben, also diese Assoziationen, da waren wir, dann ist gekommen, eben bei einem Auftritt einmal schon vor ganz langer Zeit kommt jemand zu mir und sagt, boah, du kennst sicher Max Raabe, das war vor 9 Jahren oder so. Und ich so, nein, Schande, ich kenne nicht...
Ganz gekannt?
Nein, ich höre unglaublich viel Musik von balkanischer Musik über asiatischer, vorderer Orient, iranisch-irakisch, israelische Musik, afrikanische Musik, sämtliche Kontinente, mittlerweile wieder klassische Musik, Renaissance-Musik, Mittelalter-Musik. Ich mag gern so richtig amerikanische Folk-Musik, aber sehr traditionell. Andrew Bird zum Beispiel mag ich urgern, aber auch Folk-Rock. Ich liebe eben so diese edgy Seite von Tokotronic, nicht die ganz ersten Sachen, sondern wo sie dann lyrischer geworden sind. Element of Crime. Da hatte ich auch schon Leute, die gesagt haben, du schreibst irgendwie Texte wie das Sven Regner ein bisschen. Ich habe mich urgefreut, dadurch, dass wir den Podcast dreimal verschoben haben, dass der Sven Regner jetzt vor mir da saß. Also nicht da saß, oder ihr habt es über...
Er war zugeschaltet, ja. Aber er war... Sein Spirit war hier.
Ich habe mir schon gedacht, so. vielleicht habe ich die Frechheit, und ich habe mir das nach deinem Podcast gedacht mit ihm. Vielleicht schreibe ich einfach sein Management an und frage sie, ob sie mich als Vorband haben wollen.
Sicher.
Man muss alles machen.
Stimmt, sie spielen in der Open-Air-Arena. In nächstes Wien? Jahr.
Echt? Ja. Na schau. Das wäre lustig.
Anfang Juli, glaube ich.
Okay. Könnte sich ausgehen.
Sicher, schreib hin.
Nein, das finde ich auch, das habe ich gelernt, dass man einfach frech sein muss, dreimal nachbohren, nicht mehr nachlaufen. Das ist, früher bin ich manchmal den Leuten vielleicht nachgelaufen, das ist auch nicht gut.
Es gibt jetzt ja diese schöne Doku, das war ja auch der Anlass, Sven Regener zu interviewen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
Genau,
ja. Und das begleitet die Band ja bei 5 Konzerten, sind es glaube ich in Berlin. Und da gibt es jeweils eine andere Vorband, beziehungsweise Künstlerinnen und Künstler. Und da sind auch wirklich so gestandene, sag ich jetzt mal, Songwriterinnen. Mhm. Also wirklich, die halt vom Text kommen.
Ja.
Also nicht jetzt quasi reine Interpreten, sondern die vom Text kommen. Und die suchen sie anscheinend auch selber aus, immer wieder.
Na,
das sind Solokünstlerinnen, Bands wie Isolation Berlin und so. Aber ja, vielleicht...
Vielleicht schreibst du ihm eine Mail, weil ich habe ja keine Mail. Ist ja eh genial, dass du überhaupt zu ihm gekommen bist.
Ist auch eine Geschichte. Das freut mich natürlich auch.
Weil ich denke mir immer bei diesen Großen, die ja eigentlich auch alle nur Menschen sind, das finde ich ja auch wichtig, nicht zu vergessen. Aber wie kommt man dann an den Menschen? Weil da gibt es dann immer diese Burg, ne? Das sind alles Menschen, die es vielleicht auch schätzen, einfach mal ein Bier mit wem zu trinken.
Bestimmt sogar.
Aber immer erkannt werden und
halt ihr Management haben. Ich weiß gar nicht, ob jetzt jemand wie Sven Regener das Problem... Also ich glaube, der kann schon durch Berlin gehen, ohne ständig angesprochen zu werden, oder? Also ich hoffe es für ihn zumindest.
Toll.
Er ist ja nicht Taylor Swift oder so.
Jetzt waren wir bei den Assoziationen. Element of Crime, Tokotronic waren so eben textliche Anknüpfungspunkte. Garish... Ja. Auch eben als ein großer Garish-Fan kann ich mich da outen. Und als ein großer Tokotronic-Fan. Wobei die ja musikalisch auch irgendwie stark auseinanderliegen, alle die Dinge. Ne?
Ja, ja.
Aber da ist wieder so diese Lyrik, glaube ich, das Gemeinsame. Max Rabe kannte ich nicht, aber ich habe viele, also eben zum Beispiel, ich habe nie Udo Jürgens gehört. Ich habe nie André Heller gehört, habe nie Konstantin Wecker gehört.
Alles nie bewusst gehört. Also wenn dann irgendwie mal... mitgehört.
Sehr wenig, weil ich kaum, also eben, ja. ich habe früher irre, ich habe tausende CDs gekauft und habe viel CDs gehört. Radio eigentlich immer nur Ö1 und ein bisschen FM4. Und insofern bin ich eben an dem ganzen Austropop einfach vorbei. Ich hab als Erwachsener angefangen, mir das anzueignen, weil zu Hause haben eben auch immer viel CDs gehört, total weltoffen, Musik aus aller Welt.
Ja.
Aus den ganzen Reisen mitgebracht, aber eben nie Radio Wien oder Ö3 schon gar nicht.
Ja.
Und von daher kannte ich das Zeug nicht. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, du, und dann Max Rabe habe ich mich total verliebt in den Typen. Wahnsinn, taugt mir total, weil er hat, also ich habe diese Mundtrompete, wo sie gesagt haben, ja, das hat diese 20er Jahre Chanson. Chansons habe ich wirklich viel immer gehört.
Ja.
Ja, also Edith Piaf mag ich total. Jacques Brel, Charles Trenet und so Sachen. Oder auch 20er Jahre.
Das hört man aber auch raus, oder?
Auf irgendeine ich hoffe. Art und Weise. Ja, also jetzt nicht,
weil oder ich, es schwingt irgendwie noch mit.
Das Lustige ist, ich kann ja kein Wort Französisch, weil ich Latein gelernt habe in der Schule.
Ja.
Also ich kann ein bisschen was mittlerweile. Aber ich liebe dieses Französische in der Musik einfach. Damals als Jugendlicher habe ich gesagt, das ist immer so arrogant. Eigentlich war es vielleicht eine unterdrückte Liebe und habe dann als Erwachsener mit so ab 20 eigentlich viel Chansons zu hören begonnen oder noch später sogar.
Spannend.
Und eben, vielleicht habe ich so ein bisschen dieses chansonhafte Französische, aber irgendwie aufs Deutsche übertragen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber wenn man es hört, freue ich mich. 20er Jahre Chansons zum Beispiel jetzt, aber Zwischenkriegsgeschichte Berlin, auf das stehe ich auch total... Weil die von den Texten so total dadaistisch beeinflusst, assoziativ, die sind so progressiv von den Themen, auch von der Musik, von der Art, wie sperrig und sehr sprachorientiert eben die daherkommen. Das ist so ein totaler Einklang. Also diese Untrennbarkeit von Sprache und Musik, das ist, glaube ich, was mich charakterisiert, weil ja beides zugleich da ist.
Genau, ja.
Und das war, glaube ich, das haben sich die DadaistInnen damals sehr gefragt und sehr viel damit beschäftigt. Oder auch jetzt eben so Revolutionslyrik in den 20er Jahren aus den kleinen Varietés. Ute Lemper zum Beispiel, die hat so eine coole so mit so verbotenen Chansons aus den 20er Jahren, die mag ich total gern. Und so Dreigroschen-Oper-Sachen so aus der okay. Zeit halt. Weil da so, es schwingt der Jazz ein bisschen mit, es schwingt das Chanson ein bisschen mit, aber auch schon so dieses, ja, es darf auch mal verstören und sperrig klingen und klirren und irgendwas Schräges darf da sein, aber es ist trotzdem irgendwie noch tonal und Sprache ist lustig und Reime sind wichtig. Der Nonsens minimal, aber dann doch diese Vielschichtigkeit von Ebenen.
Was mich noch interessieren würde mit diesem Thema, okay, das hat sich jetzt doch lang gezogen auf eine Art. Es gab schon mal die Idee, also es gab, einige dieser Songs sind schon älter, manche davon sind relativ neu. Aber nachdem du ja einen Brotjob hast und quasi das, du jetzt nicht von diesem Album leben musst, hast du da manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt oder schwingt das vielleicht bei dir manchmal mit, dass du jetzt nicht diese Dringlichkeit vielleicht oft hattest, die Musik zu veröffentlichen, viel live spielen zu müssen?
Ja.
Gibt es diese Gedanken?
Also ich finde es wunderschön, live zu spielen, einfach so zu schauen. Ich glaube, dass die Musik live noch eine ganz andere Dimension und Qualität hat, weil die Leute sich halt auf dieses Gefühl, das springt dann vielleicht über. Mhm. Und auch Leute, die sonst vielleicht nichts damit anfangen, fangen vielleicht was an. Mhm. Also ich bin ein Mensch, der manchmal zu viel redet und schaue jetzt eh, dass ich nicht zu viel rede, aber ich erzähle auch ganz gern manchmal so.
Im Podcast ist das ja ganz gut.
Naja, aber in Konzerten, dass es jetzt nicht so ein Musikkabarett fast wird. Hatte ich jetzt auch schon Leute gesagt.
Aber du könntest auch mal eine Lesung machen.
Stimmt, ja. Aber ich erzähle doch manchmal dann Hintergründe zu den Liedern. Ja. Ich glaube, das holt die Leute dann ab, weil dann wissen sie, okay, da steht er, das macht das mit mir und dann hört man das Lied.
Ja.
Ja. Aber eben, diese, so wie du sagst, diesen Druck hatte ich nicht, weil ich gleich nach dem Studium einen Job gekriegt habe, in einer Musikschule zu unterrichten. Wobei damals habe ich einfach viel Zeit mir genommen, um auszuprobieren. Mhm. Also ich glaube, eine Zeit lang hatte ich so das Gefühl, dass ich einfach so ein bisschen was verpasst habe. Diese ganze U30-Geschichte mit Förderungen von der Mika und plötzlich war ich 30 und dann ist mein alter Mann. Weißer alter Mann. Und irgendwie sämtliche Förderungen laufen einfach vor der Nase vorbei. Und ich habe aber lang gebraucht, um zu wissen, was ich wirklich machen will. Ich habe in der Studienzeit dann so halt diese Auftragsgeschichten gemacht. Also Aufgaben,
yeah.
Stilimitationen, es hat Spaß gemacht, irgendwas zu komponieren, halt in Stilen. Aus dem heraus habe ich dann, ich höre unglaublich gerne, jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe viel Esbjörn Svensson Trio gehört in der Studienzeit. Mhm. Falls du den kennst, das ist ein wahnsinniger Typ, der so die Rock-Elemente in den Jazz gebracht hat.
Yeah.
Und ist leider auch beim Tauchunfall gestorben.
Okay.
total arg, ja. Und Marcin Wasilewski-Trio und also sehr viele solche Jazz-Trios, die so nordisch beeinflusst sind, Tord Gustafsson-Trio, und habe damals das Bedürfnis gehabt, ein Jazz-Trio zu machen, ja, mit so eben so ein bisschen Rock-Elementen, Drum-and-Bass-Grooves gemischt, mit aber eher so nicht auf Shuffle viel, sondern alles auf gerade und so ein bisschen Balladen und verträumt. Dann habe ich gesagt, hey, also, der Matthias Rüegg vom Wiener Art Orchestra, bei dem ich ein paar Sachen gemacht habe, der hat mir gesagt, ah, das sind die Leute, die immer nur lydisch schreiben und immer nur äolisch schreiben. Und eben die Jazzpolizei sagt, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, boah, ja, ich ziehe das nicht durch, da ist mir der Druck von der Jazzpolizei zu groß, weil auf ECM werde ich eh nicht landen, das ist halt so ein Label von Manfred Eicher, die so Musikzeugs veröffentlichen in diese Richtung. Und dann hat sich das Trio eher aufgelöst, dann habe ich eine Funkband gegründet, weil ich mir gedacht habe, ich will eher ein bisschen grooviger Zeug machen. Das hat dann einfach Urspaß gemacht, so Funk-Rock 60er Zeug zu machen.
Aber so dieser Wunsch oder die Idee, quasi das quasi nur davon leben zu können, ständig zu veröffentlichen, ständig unterwegs zu sein, auf Tour zu sein, gab es denn jemals?
Ich meine, natürlich macht man sich diesen Gedanken. Aber es passt dann, also falls es so kommt,
ich würde es schön finden. Das Leben ist dazwischen gekommen.
Ja, einfach. Ich finde, das Leben ist schön und voll Überraschung. Mir sind ja andere Dinge auch wichtig. Und
das ist ja, also ist ja überhaupt nicht wertend
gemeint. Nein, voll. Ist, also ich hab auch immer damit gehadert, ne? So dann zu sagen, dass die Leute dann sagen, ja, du bist ja Hobbymusiker. Ne? Mhm. Und einerseits bin ich ein von der Pik auf gelernter Musiker und glaube, ich kann das ganz gut und ja. So auf meine Art und Weise halt. Ich will es auch nicht anders machen. Und es wäre schön, wenn es dafür, das ist ja der Schluss von Existenz, der schließt dann eigentlich komplett anders ab. Das muss ich jetzt noch, das passt nämlich jetzt zum Thema dazu. Das ist ja auch so ein bisschen dadaistisch. Das ist ein Stein steht vor dem Haus und sagt, ich hätte das Wort zum Tag. Ist irgendjemand da, der hören will, was ich sage? Die Worte fliegen aus wie Tauben aus dem Taubenschlag und schön wäre es, wenn wer da ist, der sie mag.
Das ist so ein bisschen du brauchst dein Buch ja gar nicht.
Nein.
Hin und wieder.
Manchmal vergesse ich dann vielleicht ein. Ja, aber ich habe es gern.
Schaust du auf der Bühne auch nach mal?
Ich spiele nur aus dem Buch eigentlich. Ja.
Wirklich?
Das gehört zum Gesamtkunstwerk vielleicht dazu.
Okay.
Und manchmal ist es aber schon so, es gibt so Textzeilen, die dann so, wo die erste Strophe, es gibt so kleine sophisticated Verschränkungen, ja. Wo ich mich ärgere, wenn ich es falsch singe, aber ich merke es nicht, weil mein Hirn halt einfach müde ist.
Ja, aber dieser Fehler, da kann ja auch wieder was Schönes Neues entstehen.
Stimmt.
Und eine neue Textzeile, oder?
Ja, wer weiß.
Vielleicht so als letzte Frage noch, ist das Album jetzt mit diesen alten und neuen Songs und Songs, die dazwischen entstanden sind, ist es jetzt so, wie du dir das gewünscht hast? Oder würdest du es jetzt schon wieder ändern wollen, wenn es so fertig vor dir liegt?
Nein, ich finde, ich kann ziemlich gut loslassen, ja. Also
Es ist gut so, wie es ist.
Ja, ja. Also es war ein schwieriger Prozess, auch das Auswählen.
Also es sind ja auch sehr schöne Fotos auf dem Cover, das muss man auch dazu sagen.
Ja, die hat der Fabian Ferdinand Fallend gemacht. Das ist ein urtoller Fotograf. Und das Layout hat eben meine Frau gemacht mit unglaublich viel Anstrengung und Zeitaufwand und viel Liebe. Für das bin ich mein Leben lang unglaublich dankbar. Ja, also beim Aufnahmeprozess war es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, Songmaterial gibt es genug, weil eben seit 10 Jahren gesammelt. Und wir haben mal irgendwie uns die gemeinsam angesehen. Der Philipp Scolfaro-Cremer hat eben gemeint, so, wir machen so wieder Rick Rubin einmal und machen so eine Liste und spielen mal alle durch. Mhm. Einfach nur so einmal und schauen, was uns gefällt.
Ein schöner Luxus auch, oder? Also wenn man dann ja. So eine Fülle an Songs hat und dann Stimmt. aussuchen kann.
Das ist, wenn man sich lange Zeit lässt, genau.
Es ist natürlich auch schwierig, dann die richtigen zusammenzufinden.
Aber und dann haben wir halt einfach mal so selektiert, irgendwie sind wir dann auf 20 runtergekommen oder so circa und haben dann gesagt, also es war auch das Aufnehmen des Albums hat 2 Jahre gedauert und das waren immer, es waren eigentlich 3 Sessions, die eben auf 2 Jahre verteilt waren, wo ich mich ausgeklinkt habe und 2 Tage zu ihnen ins Studio rausgefahren bin. Und dort übernachtet habe und dann einfach 2 Tage hintereinander einfach eingespielt habe. Und der Philipp Scolfaro-Cremer hat eben so gemeint als Produzent, dass die Stücke haben so eine Fragilität, so eine Verletzlichkeit auch. Und er hat gesagt, wir dürfen keine Overdubs machen, was natürlich echt schwierig ist.
Ja.
Wir nehmen nicht mit Klick auf,
ja.
Was auch schwierig ist. weil ich diese Tendenz habe, auch eben sehr frei zu, sehr, sehr rubato zu spielen, was vielleicht so der Rest von Schumann, Schubert, aus der Spätromantik habe ich das mitgenommen dann, oder aus der Romantik. Und das heißt, wir haben, aber die, einerseits ist es war dann interessant, weil wir haben eigentlich immer so jeden Song 5-mal aufgenommen, einfach gesagt, so, jetzt kommt der dran, nehmen wir 5-mal auf. Und wenn man dann die Takes übereinander gelegt hat, waren die alle fast gleich lang. Also die hatten alle so wirklich den gleichen Flow.
Lustig, ja.
In sich schneller, langsamer werdend, aber das brauchen die Stücke halt auch.
Schön.
Und das Maximale, was wir gemacht haben, waren auch nicht bei allen Songs, aber einmal, maximal 2-mal zu schneiden. Aber so quasi einfach nur 2 zu sagen, okay, der Refrain klingt jetzt bei dem Take wirklich ein bisschen besser. Oder
okay.
Manchmal auch zum Beispiel bei Lorbeeren, da gab es dann einen Refrain, wo es zufällig, ich singe halt so, und wenn ein Löwe vor mir steht, ja, dann ist Fortschritt relativ. Und genau da hatte ich einen Voice Crack drinnen. Das war so, wenn ein Löwe. Und es war, genau, war so schön, weil das genau der Löwe war.
Ja.
Und dann haben wir uns den Löwen halt, obwohl das andere Take besser war, halt da rausgenommen. Und es ging sich dann aus für die 2. Strophe.
Okay.
Aber sonst gibt es viele Nummern, die wirklich einfach One-Take sind.
Schön.
Und es war immer so, das erste Take war nicht gut, das zweite Take war es oft, das dritte Take war es oft, vom vierten Take war manchmal was und das fünfte war es nie.
Mhm.
Oder manchmal gab es auch nur 4. Also einfach so einmal einspielen, dann drinnen
und
sein,
und dann
noch drinnen sein und dann schon wieder zu viel denken.
Ja. Ja, vielen Dank. Du kennst ja den Podcast schon, deswegen weißt du, was am Schluss noch kommt.
Ja, das Schönste. Die schwierigen Fragen.
Die schwierigen Fragen. Aber du hast dich wahrscheinlich schon vorbereitet oder keine
Ahnung. Boah, ja,
ganz neuen Fragen.
Nein. Mit meinen Ambivalenzen, ja, das wäre es. Ich
habe leider noch nichts Neues überlegt, aber das wird vielleicht dann für die dritte Staffel dann irgendwann einmal notwendig sein.
Ist das jetzt schon die zweite Staffel eigentlich?
Das ist eigentlich die zweite Staffel, ja, obwohl sie eigentlich nicht wirklich einen Unterschied macht. Okay. Aber ich habe im Sommer kurze Pause gemacht und dann ist es quasi die zweite Staffel.
Aber auf Spotify jetzt. Ist es gar nicht als zweite Staffel, oder hat das dann
Spotify so nimmt das, glaube ich, nicht so genau.
Ah, okay.
Das ist eher bei Apple Podcasts und so.
Okay.
Genau.
Ja, du könntest dann die Farbe vom Cover wechseln. So.
Habe ich auch gedacht.
Corporate Identity. Ja. Also nicht alles, sondern vielleicht nur einen Schatten, oder?
Ja, habe ich mir gedacht. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat es sich irgendwie schon so, fühlt sich irgendwie gut an.
Ein neongelber Streifen.
So eine Binde drüber
liegen. Season 2.
Du, Jan, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Ich habe wirklich viel nachgedacht und es geht bei mir immer um Ambivalenzen. Ich kann mich selten auf eine Sache festlegen.
Du musst.
Ich möchte nach La Rochelle wieder fahren.
Mhm.
Kennst du?
Nein.
Also es ist in Frankreich. Wir waren da einmal mit dem Auto unterwegs. Nur mit Auto und Dachzelt durch ganz Frankreich, Atlantikküste. Und das ist so eine Stadt, wo es irgendwo in Verlass, also auf der Seitengassen gibt es irgendwelche Reggae-Clubs, wo ständig Live-Musik ist und
das klingt schön.
Obwohl meine Musik ja nicht nach Reggae klingt, oder?
Nein, nach viel, aber...
Aber ich höre auch Reggae. Ja. Und es ist so eine totale KünstlerInnenstadt mit wahnsinnig viel Szene und Musik und Cafés. Und
könntest du aufschlagen und gleich ein Konzert spielen.
Wäre total schön, ja. Aber ich will nach Korsika wieder fahren mit unseren Kindern. Das muss ich noch. In die Berge, flusswandernd, das war irre. Ist keine Stadt, aber es muss ja keine Stadt sein.
Das stimmt. Jetzt bringst du mich durcheinander. Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Also positiv verstört war das, also im Sinn von auch unglaublich berührt, als Papa war das The Pod Generation.
Mhm, kenne ich nicht.
Super schön.
Okay. Alt, neu?
Also vorletztes Jahr, glaube ich.
Okay.
Also ganz kurz zusammengefasst, es geht halt um dieses Ding, dass wir halt alle nur mehr Pods benutzen und KI-Geschichte. Und es hat diese Idee von der Auslagerung des Austragens eines Kindes in einem Pod quasi, den man sich nur mehr umschnallt. Das ist urpraktisch, aber ist halt auch gefährlich.
Wie das Tuch.
Genau, es gibt den Vätern die Möglichkeit, quasi an der Schwangerschaft teilzuhaben, aber entkörperlicht das Ganze natürlich auf eine absurde Art.
Das klingt spannend.
Aber urpoetisch. Also er hat die Filme, die ich mag, haben auf Amazon immer so 2-3 Sterne.
Wo jeder weiterklickt.
Und nachhaltig verstört hat mich damals Into the Wild.
Ja, dieser Aussteigerfilm.
Ja, von Christopher, diese wahre Geschichte. Das hat mich so mit...
Sean Penn hat das Regie geführt, oder?
Wahnsinn. Auch so ein cooler Soundtrack vom Eddie Vedder.
Ja. Mit Ukulele gespielt wahrscheinlich, oder?
Genau. Und Mandoline teilweise. Ich habe dort im Kino im Votivkino wirklich geheult ohne Ende und war ein paar Wochen so unrund.
Ja.
Das ist ein super Film.
Vielleicht kommt Eddie Vedder ja mal zum Podcast.
Wow.
Würde ich, glaube ich, nicht aushalten.
Auf Deutsch.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ich habe jetzt begonnen zu lesen, ich finde das urschön, das muss ich jetzt rausholen, weil ich merke mir Sachen so schlecht. Ich weiß, es heißt Das Ende der Erschöpfung, aber ich merke meinen Namen furchtbar schlecht und wenn ich sie mir merke, merke ich sie dafür für Jahrzehnte. Das
ist diese Elterndemenz.
Katharina Mau, ja voll, das ist arg. Und die Sachen, die man sich nicht merken will, die merkt man sich.
So ist das.
Katharina Mau.
Das Ende der Erschöpfung.
Ja, von wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen.
Okay.
Ist, finde ich, überhaupt nicht sperrig zu lesen, obwohl man sich das... Also es geht viel um Degrowth und um scheinbare...
Noch relativ neu.
Scheinbare Utopien, ja. Aber einfach Wahnsinn. Einfach, die denkt auch Sachen, die man sich vielleicht nicht traut zu denken. Bricht es aber runter auch für LeserInnen, die halt nicht wirtschaftskundig sind und sowas.
Ja, spannend.
Das Ende der Schöpfung. Ja, und dazu passend, was ich immer wieder gern lese, das Bibelbuch Daniel. wenn es um Zukunftsperspektiven geht.
Okay.
Ein alter Klassiker. Klassiker.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Ich kann die Entscheidung nicht treffen, es ist so schwierig. Das, was mich am meisten abgeholt hat und am meisten geflasht hat, war damals, wie ich von Sigrid Horn das erste Mal Walzer gehört habe. Mhm. Das war ein unglaublicher Moment. Und das gemeinsam zu spielen,
ist das erste
Album. Ja, also ich höre es immer noch so unglaublich gern.
Ist doch eine schöne Antwort.
Ja. Und damit ich ambivalent bin, lasse ich da die Isbells da. Kennst du Isbells?
Das ist, ich glaube nicht, boah, nein.
Das ist so eine unbekannte, eine total verrückte Band. Und die haben jetzt eine Single gedroppt, die heißt Hold You. Das sind auch so Menschen, die machen eigentlich so klassischen Folk.
Ja. Yeah.
Aber sehr unbekannt. Mhm. Weil, habe ich zufällig mal über einen Freund aus Amerika kennengelernt. Sind aber, glaube ich, irgendwo aus Holland.
Okay. Spannend. Okay.
Und da geht es urviel um Emotionen in ihren Liedern. Und Hold You ist so eine Sache eben über so eine Am-Sand-Situation. Aber eben wie das in einer Beziehung halt dann zu Nähe führt und dieses gegenseitige Halten.
Das klingt schön.
Wunderschön, ja.
Was soll von dir und deiner Kunst einmal bleiben?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Im Worst Case bleibt Hoffnung.
Das ist der Worst Case.
Und im besten Fall...
das ist ja das...
Nein, ich bin ja ein gnadenloser Optimist und ich glaube an unsere Zukunft. Im besten Fall bleibt gar nichts.
Okay.
Weil irgendwie alles, was Baustellen sind gerade, und da bin ich davon überzeugt, das löst sich auf. Und dann muss auch nichts mehr bleiben. Also ich finde jetzt nicht, dass ich muss jetzt nicht Schubert sein, den man in 1000 Jahren auch noch hört. Es ist schon okay, wenn das eine Musik ist, die irgendwann wieder vielleicht verschwindet. Schön wäre es, wenn sie erst dann verschwindet, wenn die Hoffnung nicht mehr gebraucht wird.
Schöner Gedanke. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Das mache ich wirklich kurz, ja. Ich lese dir die letzten Worte aus der Danksagung vor, aus dem Album. Das Leben ist eine wundervolle, ziemlich verrückte Reise. Es wird sich ausgehen.
Danke.
Danke dir.
Das war der Musiker Jan Rohrweg. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Das war jetzt auch die letzte Folge der zweiten Staffel. Ich mache jetzt kurz Pause, eine Woche, und bereits Anfang des Jahres gibt's eine neue Folge. Wahrscheinlich am 3. oder 4. oder 5. Jänner. Mal schauen, wie ich damit fertig werde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ins nächste Jahr.